onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina. Einen wunderschönen guten Tag allerseits zum aktuellen Onda Info 245. Das Wetter wird schlechter und deswegen halten wir uns natürlich immer mehr Arbeit auf, um für euch spannende, interessante und tiefgründige Onda Infos zu basteln. Dieses steht wieder ganz im Zeichen unserer Kampagne zum Thema Menschenrechte. Jeder hat das Recht, Meinungen ungehindert über Medien jeder Art zu empfangen und zu verbreiten, heißt es in Artikel 19 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung. Doch warum ist es so schwierig, dieses Recht auch beim Radiomachen in die Tat umzusetzen? Über die Chaostheorie knapper Frequenzen und das Für und Wider des offenen Spektrums haben wir uns mit RadiomacherInnen und sonstigen Freigeistern in Brasilien unterhalten. Als nächstes hört ihr den zweiten und vorläufig letzten Teil unserer Reihe zum Thema Abtreibung in Lateinamerika, das Recht auf eigenen Körper. In Mexiko werden die Repressionen gegen Abtreibung immer stärker. Und aus Rom und von den Kanzeln hagelt es Kritik und Drohungen. Und gar nicht so weit von Mexiko-Stadt, in Nicaragua, konnten die Hardliner der katholischen Kirche einen Sieg über den aufgeklärten Menschen feiern. Hier wurde jede Form der Abtreibung verboten. Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Hören.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Es ist kein Platz für noch ein Radio. Alle Frequenzen sind bereits vergeben. Bitte hinten anstellen. Auch in den Metropolen Lateinamerikas zaubern PolitikerInnen gern die mehr von knappen Frequenzen aus dem Hut, wenn freie oder kommunale Radios Interesse am Äther anmelden. Knappe Frequenzen? Nein. Das elektromagnetische Spektrum, in dem bekanntlich auch Radioübertragungen stattfinden, sei nahezu unendlich. Das sagt zumindest Robert Horwitz, Gründer der Stiftung Offenes Spektrum. Denn das Problem sei kein physikalisches, sondern ein Konstrukteursfehler, meint Robert.
In fact, it's the inefficiency of regulation which has created an artificial scarcity.
Im Grunde genommen ist es die ineffiziente Regulierung, welche eine künstliche Knappheit geschaffen hat. Eine rigide Verwaltung von Frequenzen lässt sich mit dem Bau einer Autobahn vergleichen, auf der jedes Fahrzeug seine eigene Spur hat. Und das würde natürlich schnell zur Knappheit von Straßen führen, denn wir können nun mal keine 10.000 Spuren nebeneinander bauen. Das ist einfach der falsche Ansatz für Autobahnen und das Spektrum. Das wird inzwischen auch mehr und mehr anerkannt, wenn über die gemeinsame Nutzung von Fahrspuren, dynamische Zugänge und intelligente Fahrer geredet wird, wenn wir mal bei unserer Metapher bleiben.
Doch das metaphorische Gerede von intelligenten FahrerInnen würde im Falle des elektromagnetischen Spektrums ja auch so etwas wie intelligente Radios hinauslaufen. Science Fiction? Keineswegs. Denn sogenannte Smart Radios können ein bestimmtes Signal auf verschiedenen Frequenzen verfolgen. Und schlaue Sendetechnik wiederum sorgt dafür, dass sich die Signale nicht in die Quere kommen, erklärt Robert.
You know, within my lifetime, I fully expect to see radios become smart enough that they just avoid.
Ich erwarte noch zu meiner Lebzeit Sender, die Interferenzen vermeiden werden, weil sie ihre Umgebung wahrnehmen können. Vor diesem technischen Horizont gewinnt das offene Spektrum an Boden. Wenn erst die Sender schlau genug sind, dann wird es keinen weiteren Grund geben, ihren individuellen Gebrauch auf der Mikroebene zu regulieren.
Doch wenn Robert Horwitz über ein offenes Spektrum redet, dann denkt er in erster Linie nicht unbedingt an freie Radios, sondern eher an Wi-Fi, drahtlose lokale Netzwerke und individuelle NutzerInnen. Rundfunk, das ist in seiner Welt nur ein unbedeutender Kreis unter tausend Ellipsen. Ein unbequemer noch dazu, wenn es darum geht, PolitikerInnen und Behörden für eine offene Nutzung der Radiowellen zu überzeugen, sagt Robert.
Ich persönlich habe zwar kein Problem mit nicht genehmigten Radioübertragungen, aber ich betone das eher selten, wenn ich mit Regulierern rede. Denn viele dieser Regulierer haben schlichtweg Angst vor nicht genehmigten oder lizenzierten Radios.
In Brasilien gibt es aktuell tausende Radios, die ohne Genehmigung auf Sendung sind. Darunter sind auch viele freie und kommunale Radios. Sie nehmen im Namen einer Gemeinschaft Frequenzen in Beschlag oder rebellieren auf praktische Weise gegen das staatliche Regulierungsmonopol. So auch mitten im Zentrum von Rio de Janeiro, wo Jaja bei Radio Pulga Platten auflegt. Offenes Spektrum kennt er schon lange.
Klar, das deckt sich ganz gut mit der Praxis freier Radios. Wir fragen nicht nach Erlaubnis und nutzen die Radiowellen, weil sie allen offen stehen, weil sie ein Gemeingut sind. Dieses Recht sollte allen zustehen, um zu kommunizieren, um Erfahrungen zu machen. Es ist allein aus politischen Gründen nicht gestattet. Der Staat kontrolliert die Frequenzen und außerdem stehen wir hier einer großen wirtschaftlichen Macht gegenüber.
Die Idee, ein Gemeingut so zu teilen, dass jeder und jede etwas davon hat, ist ein unbequemer Vorschlag für die Verteidigung des Status quo. Schließlich bedeutet jeder neue Sender einen potenziellen Verlust an ZuhörerInnen für bestehende Sender. Und ein niedriges Rating bedeutet für kommerzielle Radios weniger Werbeeinnahmen. In Brasilien werde man mit der Idee eines offenen Spektrums deshalb wohl keine offenen Türen einrennen, prophezeit der Techniksoziologe Sergio Amadeo da Silva.
Das größte kommerzielle Mediennetzwerk Brasiliens, Rede Globo, hat sich bisher wenig um Fragen wie freie Software oder Internetradio gekümmert. Aber im Fall des offenen Spektrums geben sie schon jetzt Kontra, denn diese Idee bedroht ganz klar ihr Geschäft. Das wird zu heftigen Konfrontationen führen. Es ist wichtig, dass sich das auch die sozialen Bewegungen bewusst macht.
Entendam essa questão.
Nicht alle finden ein offenes Spektrum also toll. Deshalb braucht es Strategien, die technischen Möglichkeiten auch durchsetzen zu können. Der Menschenrechtsgedanke ist da ein willkommener Ausgangspunkt. Auch für Jaja, der sich in einem offenen Spektrum nicht nur mehr Meinungsfreiheit, sondern auch mehr Meinungsvielfalt verspricht.
O espectro aberto funcionaria, assim. Mas eu acho que está totalmente aberto ainda. Eu acho que é bem interessante para as rádios livres, tem tudo a ver.
Ein offenes Spektrum würde sicher funktionieren. Es wäre eine Garantie unserer Freiheit. Die gesamte Gesellschaft würde davon profitieren, weil sich neue Übertragungsmöglichkeiten auftun. Andere Stimmen und eine ästhetische Vielfalt statt dem jetzigen Einheitsbrei. Wir wollen neue Praktiken, neue Beziehungen schaffen. Und ich denke, an dieser Stelle finden das offene Spektrum und freie Radios einander.
Outras vozes, que é outras práticas, outras relações. E aí eu acho que o espectro aberto converge com a ideia de rádio livre perfeitamente.
Robert Horwitz ist der anderer Meinung. Egal ob freies oder Kommerzradio, die Idee des Rundfunk habe sich längst überlebt. Denn wirkliche Meinungsfreiheit in einem offenen Spektrum bedeutet auch die Überwindung der asymmetrischen Beziehung zwischen einer Person, die sendet, und vielen, die zuhören.
There are ways of making broadcasting more or less authoritarian.
Sicherlich gibt es Möglichkeiten, Radio weniger autoritär zu gestalten. Phone-In-Sendungen zum Beispiel. Hörer zu Hörer sprechen zu lassen, war und ist eine brillante Idee. Trotzdem denke ich, die Tage des Rundfunks sind gezählt. Die zukünftige Nutzung der Radiowellen wird eher dem heutigen Versenden von Audiofiles im Internet ähneln. Und in diesem Sinne gibt es überhaupt keinen logischen Grund, Radio zu lizenzieren oder zu regulieren. Alle Reformdebatten sind letztendlich ein bisschen wie Stühlrücken auf dem Sonnendeck der Titanic.
Broadcasting, I think that's a little bit like rearranging the deck chairs on the Titanic.
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich.
Ein eloquentes Requiem, das auch neoliberale Sargträger angelockt hat. Klar, der Staat muss weg. Radiowellen kann man doch allein viel effizienter managen. Der wirtschaftliche Wettbewerb zwischen GeräteanbieterInnen und SoftwareproduzentInnen wird als Garant für egalitäre Zugänge und Meinungsfreiheit auf dem elektromagnetischen Marktplatz angepriesen. Doch das offene Spektrum sei eben gerade kein Markt, empört sich der Techniksoziologe Sergio Amadeo. Es sei wichtig, dieser Tendenz in den Debatten um ein offenes Spektrum entschieden entgegenzutreten.
Das Spektrum kann mit digitalen Technologien potenziell als ein Gemeingut verwaltet werden. Doch es wird bisher nicht wahrgenommen, wie wichtig es ist, das elektromagnetische Spektrum auch einzufordern und zu besetzen. Wir müssen auch die sogenannte Infrastruktur der Informationsgesellschaft demokratisieren.
Auch die schlauesten Smartradios werden allein nicht zu mehr Meinungsfreiheit und Teilhabe führen. So sind auch künftig soziale Organisationen und MedienaktivistInnen gefragt, die technologischen Möglichkeiten gesellschaftlich auszudeuten. Jaja und andere AktivistInnen der freien Radios experimentieren deshalb schon heute mit digitalen Sendestandards der metaphorisch gesprochen künftigen Straßenverkehrsordnung der Radiowellen. Normen und Regeln werden vermehrt direkt der Sende- und Empfangstechnik eingeschrieben sein. Doch nicht alle dieser Standards sind offen und kostenlos. Bei manchen sind Lizenzgebühren fällig, warnt Chacha.
Es ist sehr, sehr wichtig, dieses Problem bereits jetzt anzugehen, nachzuforschen und praktische Tests zu machen. Vielleicht wird die konkrete Nutzung erst in 5 Jahren aktuell, aber eben deshalb sollten wir bereits heute wissen, was auf uns zukommt. Und damit meine ich nicht nur freie Radios. Der Standard Digital Radio Mondial, kurz DRM, entspricht dabei weitestgehend unseren Vorstellungen. Er wird bereits in vielen Teilen der Welt erprobt. Eine nationale Lösung interessiert uns nicht. Und wenn man DRM auf Kurzwelle einsetzt, kann man sich vielleicht bald mit der ganzen Welt unterhalten.
Eine sympathische Idee und ein nettes Schlusswort eigentlich. Doch Robert Horwitz kann auch der DRM-Standard nicht so recht von der Demokratisierbarkeit des Rundfunks überzeugen. Also wird er vorerst doch das letzte Wort behalten.
From my perspective, podcasting and RSS is a
dramatic... Podcasting und Syndikalisierung von Audiodateien, das sind die wirklich wichtigen Entwicklungen. Denn sie verlagern die Macht vom Sender zum Empfänger, der Informationen von unterschiedlichen Quellen abruft. Es geht darum, den Nutzern die Kontrolle zu geben, wann sie wo was hören. Denn so sollte es einfach sein.
And that's the way it should be.
kriminalisiert. Das Recht der Frau auf den eigenen Körper wird in Lateinamerika politischen Interessen geopfert.
Jeder Mensch hat Rechte, Menschenrechte. Immer dann, wenn sie garantiert sind. Immer nur dann, wenn sie erkämpft worden sind. Es gibt ein Recht auf den eigenen Körper, weil es zäh erkämpft worden ist. Es gibt kein Recht auf den eigenen Körper, da nicht, wo Politiker, Machtmenschen die Trennung zwischen weltlicher Macht und Glauben preisgeben, sich mit der Religion verbünden und das Recht der Frau auf ihren eigenen Körper politischen Interessen opfern.
Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung in Lateinamerika. Das ist unser Thema heute. Die Aufnahmen entstanden auf einer Veranstaltung des Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Mexiko-Stadt.
Im April 2007 gab es etwas zu feiern in Lateinamerika. Seither ist in Mexiko-Stadt die Abtreibung bis zur 12. Woche rechtmäßig. Es hagelte Kritik und Drohungen aus Rom und von den Kanzeln. Und gar nicht so weit weg von Mexiko-Stadt in Nicaragua konnten die Hardliner der katholischen Kirche einen Sieg über den aufgeklärten Menschen feiern. Hier wurde jede Form der Abtreibung verboten. Das Beispiel Nicaragua zeigt, dass auch Linke, oder nennen wir sie ehemals Linke oder Pseudolinke, in der Lage sind, um der Macht willen Frauen buchstäblich über die Klinge springen zu lassen.
Abtreibung ist in Nicaragua seit jeher strafbar. Das Strafgesetzbuch von 1870, gültig bis 2007, erlaubte Schwangerschaftsabbrüche nur zum Schutze des Lebens der Mutter. Im Zuge der sandinistischen Revolution gelingt es in den 80er Jahren nicht, das Gesetz von 1870 zu liberalisieren. Auch die neoliberalen Regierungen seit 1990 bleiben in dieser Sache untätig. 2006. Daniel Ortega, der ehemalige Revolutionsführer, versucht zum dritten Mal als Kandidat der FSLN an die Macht zurückzukehren. Die Aussichten sind wieder nicht die besten, vor allem solange die katholische Kirche die Sandinisten verteufelt. Da bietet sich ein Pakt an. Die katholische Kirche hört auf, gegen Ortega zu predigen, die FSLN macht dafür aus dem sehr eingeschränkten Abtreibungsrecht ein absolutes Abtreibungsverbot. Auch die medizinische Indikation soll verboten werden. So soll es sein. Ortega wird zum Präsidenten gewählt und im Jahr 2007 beschließt der Kongress in Nicaragua das absolute Abtreibungsverbot.
Im Folgenden hört er Monica Baltodano vom Movimiento Renovador Sandinista, der sandinistischen Erneuerungsbewegung, der viertgrößten politischen Kraft Nicaraguas und einer Abspaltung der von Daniel Ortega beherrschten FSLN.
Entonces ocurren situaciones dramáticas que los mismos médicos ginecostetras nos han relatado.
Das Abtreibungsverbot führt zu dramatischen Situationen in den Krankenhäusern. Zum Beispiel, wenn der Fötus von der Gebärmutter abgestoßen wird und im Geburtskanal hängen bleibt. Und dann sagt der Arzt, wir können den Fötus erst rausnehmen, wenn es keine Lebenszeichen mehr gibt. Und dann kommt es zu Fieberschüben und Blutvergiftung bei der Mutter.
Der Begriff therapeutischer Schwangerschaftsabbruch ist vergleichbar mit dem deutschen Begriff einer medizinischen Indikation. Ein Abbruch soll eingeleitet werden, wenn eine Gefahr für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren besteht. Dazu spricht man von einem therapeutischen Abbruch, wenn eine ernste Gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein wird.
Es gibt Dutzende Fälle, in denen Frauen aufgrund solcher Komplikationen gestorben sind, weil Frauen in den Krankenhäusern nicht behandelt wurden in Fällen, wo ein Schwangerschaftsabbruch dringend angezeigt war.
Zum Beispiel der Fall der jungen Frau und Mutter, bei der Krebs festgestellt wird und die dringend eine Chemotherapie benötigt. Da sie schwanger ist, weigern sich die Ärzte, eine Behandlung zu beginnen. Das Kind könne Schaden nehmen. Monate später, ein internationaler Gerichtshof hatte Nicaragua inzwischen verdonnert, die Behandlung zu beginnen, ist das Kind tot, hätte aber bei rechtzeitiger Behandlung überleben können. Soweit zum therapeutischen Abbruch. Aber auch das Verbot einer Abtreibung nach einer Vergewaltigung führt immer wieder zu tragischen Situationen.
Más del 16% de las violaciones resultan en embarazos. Y más del 50% de estas violaciones que resultan en embarazo son de niñas de menores de 14 años.
Mehr als 16% aller Vergewaltigungen führen zu Schwangerschaften. Und mehr als die Hälfte der Frauen, die durch eine Vergewaltigung schwanger wurden, sind jünger als 14 Jahre, insgesamt mehr als 1700 Fälle im Jahr. Es gibt den emblematischen Fall eines Mädchens, die im Jahr 2003 als Neunjährige von ihrem Stiefvater vergewaltigt wurde. Die Frauenbewegung forderte die Möglichkeit einer Abtreibung. Die Eltern waren dafür, das Mädchen war dafür, aber die Gesellschaft, die der fundamentalistischen Position der Kirche folgte, forderte eine Fortsetzung der Schwangerschaft.
Am Ende wird der jungen Frau Ende 2003 doch noch eine Abtreibung gestattet. Diese Abtreibung bot Ortega nach Amtsantritt die Gelegenheit, gegen die Frauenbewegung vorzugehen. Gegen 9 Aktivistinnen wird ein Strafverfahren eingeleitet, das erst 2010 nach jahrelangem internationalen Druck eingestellt wird. Für Monica Baltodano kein Grund zum Optimismus.
El movimiento feminista en nuestro país ha tenido que caer en la defensiva. Si nosotros en los años 80...
Die feministische Bewegung Nicaraguas ist stark in die Defensive geraten. Wenn wir in den 80er Jahren noch dafür gekämpft haben, dass die Abtreibung nach einer Vergewaltigung legalisiert wird oder in dem Fall, dass das Kind mit schweren Missbildungen zur Welt kommt, dann bleibt uns heute nur, für die Frauen zu kämpfen, die ohne einen Schwangerschaftsabbruch sterben würden. Das ist ein gewaltiger Rückschritt.
Directamente en peligro de morir. O sea, es en realidad un enorme retroceso.
Das Bündnis mit dem ehemaligen Erzfeind Ortega hat der katholischen Kirche in vielerlei Hinsicht zu neuer Macht verholfen. Die Macht der Bevölkerung überkommene Vorstellungen und eine dezidiert frauenfeindliche Ideologie aufzudrücken. Wer Frauen sterben lässt, weil man die Tötung ungeborenen Lebens ablehnt, wer neunjährige Vergewaltigungsopfer dazu zwingen will, das Produkt dieser Vergewaltigung auszutragen, der muss sich jeden einigermaßen aufgeklärten Menschen zum Gegner machen. Und so ist auch die Aufklärung ein Gegner, mit dem es die katholische Kirche in Nicaragua aufzunehmen weiß.
Nicaragua es el país que tiene más alto índice de embarazo en adolescente en toda América Latina.
Nicaragua hat die höchste Schwangerschaftsrate unter Heranwachsenden in ganzer Lateinamerika. Viele davon Mädchen unter 12 Jahren. Wie kann das sein, dass die katholische Kirche Frauen verdammt, die schwanger werden, wenn sie zur gleichen Zeit dafür sorgt, dass Sexualerziehung an den Schulen verboten wird und so dafür sorgt, dass junge Menschen überhaupt nichts über ihre eigene Sexualität wissen?
Die Position der katholischen Kirche in der Abtreibungsfrage richtet sich nach dem Evangelium Vitae vom 1995, die von der Unantastbarkeit menschlichen Lebens spricht und neben jeder Form von Abtreibung auch Euthanasie und die Todesstrafe ablehnt. Schon den Begriff therapeutische Abtreibung findet die Kirche unangemessen und sagt stattdessen nur, Zitat, wenn zum Beispiel die Rettung des Lebens der zukünftigen Mutter dringend einen chirurgischen Eingriff oder eine andere therapeutische Behandlung erfordern würde, die als keineswegs gewollte oder beabsichtigte, aber unvermeidliche Nebenfolge den Tod des keimenden Lebens zur Folge hätte, könnte man einen solchen Eingriff nicht als einen direkten Angriff auf schuldloses Leben bezeichnen. Wenn es um das Leben der Schwangeren geht, dann gibt es zumindest ein Jein aus Rom. Die nicaraguanische Lösung ist also weit fundamentalistischer. Kein Pardon findet die Kirche allerdings für Abtreibungen nach Vergewaltigungen. Was die Kirche in der Abtreibungsdebatte sagt, mag man befolgen oder nicht, zumindest in Staaten, in denen Religion und Gesetz getrennt sind. Dass die Kirche in Lateinamerika versucht, ihre Lehre in Gesetze zu gießen, die für alle gelten und die insbesondere Frauen schaden, das ist nicht hinzunehmen. Dass gerade das FSLN-regierte Nicaragua katholische Extrempositionen zu geltendem Recht macht, ist dabei mehr als pikant. Das Schlusswort hat Monica Baltodano und das ist eines, was es in sich hat.
Nicaragua, como el resto de países de América Latina, está sufriendo la embestida reaccionaria.
Wie alle Länder Lateinamerikas erlebt auch Nicaragua den reaktionären Versuch der politischen und kirchlichen Hierarchie, eine patriarchische und autoritäre Ordnung wiederherzustellen oder zu erhalten. Gewalt und Diskriminierung gegen Frauen nehmen zu, es wird für Frauen immer schwieriger, gleich bezahlte Jobs zu finden. Dass ausgerechnet Nicaragua und El Salvador, die Länder, die den höchsten Anteil von Frauen in den Parlamenten aufweisen und die von angeblichen Linken regiert werden, dass ausgerechnet diese beiden Länder die einzigen sind, die die Abtreibung komplett kriminalisieren, inklusive im Fall einer medizinischen Indikation, das finde ich widerlich. Sie sagen, sie seien links, weil sie zur Wirtschaftsgemeinschaft Alba gehören oder gute Beziehungen zu Fidel Castro oder zu Chavez haben. Aber in Wahrheit setzen sie neoliberale Politik um und ihre Politik gegenüber Frauen entpuppt sich als am reaktionärsten.
Y sus políticas con respecto a los derechos de la mujer terminan siendo de la más reaccionaria.
Diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de